What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
So, hallo liebe Zuhörerinnen bei Movie Break. Hier ist wieder Lida und es ist völlig egal, dass ich hier bin, weil wichtig ist, wer noch mit mir da ist. Werner Herzog. Hallo Werner Herzog.
Grüße Gott, ja.
Und über ihn gibt es einen fantastischen neuen Dokumentarfilm anlässlich des 80. Geburtstags von Thomas von Steinecker, der auch hier ist. Hallo Thomas.
Hallo.
Es wird also hoffentlich ein sehr dynamisches Gespräch, das ich mit euch beiden zusammenführen darf. Und dann fange ich gleich an mit der ersten Frage. Ihr kommt ja aus einer Gegend, die ganz nah beieinander liegt. Wann kam dann zum ersten Mal so eine Art Verbindung für dich, Thomas, zu Werner Herzog?
Die Verbindung kam einerseits natürlich aus der Gegend, weil wir zeitlich versetzt in einer ähnlichen Landschaft aufgewachsen sind und mir all die Bezugspunkte von Werner aus seiner Kindheit vertraut sind. Also der wichtigste Berg, der Geigestein für Werner, ist auch für mich ein wichtiger Berg gewesen als Kind. Aber die Verbindung kam eigentlich tatsächlich als Jugendlicher, dass ich durch einen Zufall im Fernsehen Agirre, der Zorn Gottes gesehen habe. Damals noch ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher mit 3 Programmen, der mich komplett umgehauen hat eigentlich. Und auch war wie ein großes Rätsel, wo man dahinter kommen möchte, was ist es eigentlich, was mich jetzt so tief berührt hat und was passiert da eigentlich. Und das zweite war ein sehr wichtiges Buch vom Gehen im Eis, das Tagebuch, was er geschrieben hat, als er zu Fuß von München nach Paris gegangen ist.
Werner, war das für dich auch ein wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, du machst diese Dokus? Es gibt ja schon ein paar Dokus über dein Leben und dein Schaffen, die sich damit beschäftigen.
Ich glaube, es war schnell klar, dass, obwohl ich skeptisch bin bei solchen Filmen, mit ihm zum ersten Mal über Skype haben wir, glaube ich, geredet. Wir haben eigentlich nur über Literatur geredet und ich dachte mir, schön, da ist jemand, der selber Schriftsteller ist, der ungewöhnliche Bücher geschrieben hat, Romane, die Neuland erschließen, stilistisch und von der Architektur her. Und wir hatten über Literatur geredet und Gott sei Dank kommt mal jemand daher, der nicht nur über Klischees etwas wissen will, sondern der von meinem Geschriebenen beeindruckt ist. Ich sage ja seit mehr als 40 Jahren, es sieht so aus, als würde meine Prosa mich überleben. Meine Bücher werden mich wahrscheinlich, werden die Filme überleben. Und ähnlich denkt er auch, obwohl wir beide das natürlich nicht wissen. Und dann war klar, der Film darf nicht eine Peinlichkeit werden, so wie oft Filme über Regisseure, so Selbstbeweihräucherungen und Ego-Trips, furchtbar, das darf nicht passieren. Und wir waren dann schnell einig, wir gehen in das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Wir werden in Los Angeles drehen, wo ich lebe. Und wir werden vermutlich auch bei, das war noch nicht ganz klar, bei einem Workshop drehen, den ich auf der Insel Lanzarote in den Kanarischen Inseln abgehalten habe. Da kommt er dazu, weil da junge Filmemacher mit mir gearbeitet haben oder ich mit ihnen gearbeitet habe. Und das war dann relativ schnell klar. Ich wusste auch, dass der Film nicht enzyklopädisch und pedantisch werden sollte. Von 70 oder 80 Filmen von mir kommen 14, 15 oder was vor. In seinem Gott sei Dank ist gut, dass es konzentriert bleibt. Und es gab dann relativ schnell eine Vertrauensbasis.
War es jemals schwer, dieses Konzentrierte zu schaffen? Denn wir sind hier in der Deutschen Kinemathek und da gibt es ja gerade eine Ausstellung über dich. Das heißt, wenn das eigene Leben eine ganze Ausstellung füllen kann, ist das ja überwältigend, da dann auszuwählen, was nehmen wir und was kommt rein, was fliegt raus?
Ich glaube, die haben das ganz intelligent gemacht, auch völlig unerwartet. Es ist eine Art Wunderkammer über kleine Dinge, die gesammelt waren vom Ausstatter, vom Bühnenbildner, der Details, die im Film vorkommen sollten, die aber dann weggelassen wurden, der hat die gesammelt. Und Ähnliches, oder von Bruno Schleinstein, dem Berliner, der ja bei Stroschek und bei Kaspar Hauser die Hauptrolle spielt, der größte aller Schauspieler, mit denen ich je gearbeitet habe. Der tiefste, der ergreifendste. Also nicht Christian Bale oder Nicole Kidman oder Kinski, der war der Beste. Und auf einmal wird ihm auch Aufmerksamkeit geschenkt. Insofern ist die Ausstellung intelligent und konkurriert natürlich nicht mit einem Film. Für mich selber ist es befremdlich, war das wirklich ich? Rede ich mir das so ein? Träume ich das jetzt nur? Ich sage das deswegen, weil mein Vater ein Fantast war, der immer getan hat, als würde er in einer großen Studie arbeiten, die aber nie geschrieben hat. Er hat sich das aber so eingeredet, dass er selber geglaubt hat. Jetzt für mich, ich laufe durch die Ausstellung und denke, habe ich mir das alles nur eingeredet und ich vermute, mein Bruder hat die Filme gemacht. War ich es wirklich? Ist das verifizierbar? Genauso wie sie nicht wissen ist, sie können nicht nachweisen, dass wenn sie träumen, dass sie träumen. Und sie können nicht nachweisen, dass wenn sie wach sind, auch wirklich wach sind. Und auf einmal solche Fragen, die stürzen auf mich ein.
Die Doku beginnt mit einem sehr interessanten Satz von dir, da wir gerade Träumen erwähnen, wo du sagst, du träumst nie.
Praktisch nie.
Nur zumindest also nicht, wenn du schläfst.
Vielleicht einmal im Jahr. Ja, nein, nicht vollkommen ohne Träume, aber so wenig, dass ich das immer in der Früh als Defizit empfinde. Vielleicht, dass ich deswegen auch Filme mache, um da dem irgendetwas gegenüberzustellen. Das, was andere träumen, das mache ich für die Leinwand.
Jemand, der eine so starke visuelle Imagination hat und auch so ein konkretes, so eine bestimmte verbale Ausdrucksweise, so viel Tiefgründiges sagt, war es da schwer für dich, das dann filmisch adäquat umzusetzen? Fühlt man sich da manchmal klein, wenn man mit einem Giganten des Kinos zusammen ist?
Quatsch, ja, okay.
Ja, es kann ja auch einschüchternd sein.
Wehre dich, Thomas.
Nein, ich würde sagen, die Herausforderung, die aber eine schöne Herausforderung ist, ist gerade nicht jetzt auftrumpfen oder womöglich Werners Filme zu übertrumpfen wollen. Quatsch, ja. Also kein Konkurrenzverhältnis der Bilder, sondern sich selber völlig zurückzunehmen und dafür aber auf eine klare Erzählung zu setzen und Bilder, die anderen Bilder ausstellen und groß machen. Das war eigentlich meine Aufgabe, ja. Aber ich glaube, das ist dann die Qualität des Films, dass das nicht so im Vordergrund steht. Aber auch das kann eine Qualität sein.
Wenn jemand gekommen wäre in Ehrfurcht, erstarrt vor mir, dann hätte ich den Film nie gemacht. Ich hätte dich gleich wieder nach Haus geschickt.
Wir haben anfangs immer gesagt, das darf kein Film über Werner Herzog sein, der so tut, als sei er ein Film von Werner Herzog, ja, sondern das ist eben mein eigener Stil gewesen.
Und er muss den Kopf jetzt hinhalten.
Du setzt einen sehr interessanten Fokus, der mir sehr gefallen hat, nämlich zeigst du nicht so sehr die sehr stark rezipierten und beleuchteten Filme wie Agiere den Zahn Gottes, es wird erwähnt, und die Kinski-Filme, sondern vor allem Werners dokumentarisches Werk und auch sein schriftstellerisches. Wieso glaubst du, ist das in Deutschland gerade so wenig bekannt? In den USA ist es ja viel stärker bekannt, vielleicht sogar viel stärker als die alten Filme.
Ich muss gestehen, das schriftstellerische Werk weiß ich gar nicht, inwieweit das in Amerika auch so bekannt ist.
Also zum Beispiel das Buch über Onoda, den letzten japanischen Soldaten, der noch 29 Jahre nach Kriegsende weitergekämpft hat, weil er glaubte, der Krieg ist noch an. Das Dämmern der Welt, das hat unheimlich Eindruck gemacht in den USA. Hm. Und auch Bücher wie Vom Gehen im Eis oder Eroberung des Nutzlosen, die werden immer wieder neu aufgelegt. Die sind nicht wegzukriegen.
Ja. Ich kann nur sagen, dass ich sehe mich ja eigentlich in erster Linie als Schriftsteller, und unter Kollegen ist ein Buch wie Vom Gehen im Eis, was 78 erschienen ist, war immer für Leute, die sich mit Literatur beschäftigen, ein ganz wichtiges Buch. Und so dann auch Eroberung des Nutzlosen, was dann viel später erschienen ist, aber wenig später eigentlich geschrieben wurde. deine Frage war, warum die Dokumentation hierzulande nicht so...
Und vielleicht sollte man auch nicht nur das im Gegensatz USA und Deutschland sehen. Zum Beispiel das Buch Vom Gehen im Eis ist auf einmal Bestseller Nummer 1 in Argentinien. Oder in Chile oder in Polen oder in Indien oder ich weiß nicht wo. Oder Filme von mir, das war allerdings etwas früher, auf einmal mit das größte Aufregung über meine Filme in Algerien. Algerien, Indien, Brasilien, Irland, USA, ja, dieser reine Gegensatz, ja, was machen jetzt die Amerikaner und nehmen die mich wahr oder nicht, ist eigentlich eher unwichtig.
Wie lange hat es in etwa gedauert, diese Doku vom ersten Konzept her zu entwickeln? Du sagtest, du hast 2001 so etwa angefangen. 2021. Also etwa ein Jahr.
2021 haben wir zu drehen angefangen, aber ein Jahr davor, also 2020, waren die ersten Kontakte. Also 2 Jahre hat es alles in allem gedauert. Mit Postproduktion hat dann auch nochmal dieses Jahr ein halbes Jahr ungefähr gedauert.
Und hat sich die Doku während dieser Zeit organisch verändert oder gab es immer ein recht straightes, ihr sagt am Anfang, es gab ein recht straightes Konzept, das wolltet ihr machen und so blieb es dann? Oder hat sich das auch verformt, dass ihr neue Erlebnisse hattet und dann sagtet, jetzt schmeißen wir das raus, lassen das drin?
Es gab eigentlich ein sehr klares Konzept, so die wichtigsten Pfeiler, an denen man dann irgendwie, um das man was baut. Und an diesen Pfeilern hat sich eigentlich nichts verändert, aber... was für mich nicht so ganz klar war, war zum Beispiel die Lage des Archivs. Ich bin dann noch auf Aufnahmen von Werner, also wo Werner selbst zu sehen ist, gestoßen aus den späten 60er Jahren. Ich weiß gar nicht, ob du die selbst kanntest, ja, wo er am Schreibtisch sitzt als, ich weiß nicht, 20-Jähriger oder so. Das hat natürlich noch mal ein bisschen was verändert, weil das so ein Fund war für mich jetzt, dass das irgendwie zentral vorkommen musste. Das war dann klar. Aber das hat jetzt nichts Grundsätzliches verändert.
Wir sehen in der Doku auch was wir in vielen anderen Dokus nicht so stark sehen. Wir sehen ein paar von deinen Menschen aus deinem näheren Umfeld, Verwandte, Partnerin und so weiter. War es schwer, die zu überzeugen, beim Film mitzumachen? Oder ist das was du sonst eher privat halten möchtest? Du bist hier öffentlich sehr präsent.
Das Private ist auch privat und bleibt so. Nicht jeder muss alles wissen. Aber die Gesprächspartner, so Christian Bale, Nicole Kidman, Pattinson, auch Mick Jagger wollte ja sofort mitmachen. Das war nie ein Problem für dich. Die wollten auf der Stelle mitmachen.
Ja, also das sagt vielleicht auch was aus über die Wertschätzung, die Werner bei solchen Leuten einfach hat. Oft ist es ja, glaube ich, für die einfach ein Job oder... Es war dann keine gute Erfahrung, aber teilweise mit Christian Bale hast du, glaube ich, 2009 oder so zusammengearbeitet. Ja. Also es ist wirklich schon einige Zeit her, aber es war noch völlig präsent bei ihm und er war sofort bei der Sache und begeistert mitzumachen.
Die wissen auch alle, dass ich immer das Beste aus ihnen mache. Mhm. Kinski wusste es übrigens auch, der hat ja 205, glaube ich, Filme gemacht. 5 mit mir. Und wo sind die anderen 200 Filme? Da war nichts Richtiges. Oder ganz wenige Sachen, die es noch drüber hinaus gab. Oder zum Beispiel Nicolas Cage, der wurde neulich gefragt, und das kann man auch im Internet nachschauen, welche Rolle oder wo war er am besten je in seinem Leben? Und das ist sofort klar, Bad Lieutenant. Und dann kommt nichts. Und dann kommt der Film, für den er den Oscar gewonnen hat. Ich glaube,
Leaving Las Vegas.
Ja, aber an erster Stelle Bad Lieutenant mit mir. Und die wissen alle auch, dass ich irgendwas in mir habe, um das Beste aus ihnen zu machen. Ich hole was raus, was wirklich das Beste an ihnen ist.
Weißt du, wie du das machst? Also was ist quasi das Geheimnis, dass man dann diese besondere schauspielerische Qualität da hat und diese Filme, auch wenn sie nicht protzige Special Effects haben oder viel auffällige Kameraarbeit im Sinne von krassen Effekten, diese Faszination haben?
Ja, das ist schwer zu beschreiben. Es gibt ja was Mysteriöses auch. Wie fangen Bilder zu leuchten an, wie von innen. Wie fängt eine Person auf einmal an, wie zu leuchten, oder ein Gedicht, das man liest, das erleuchtet einen, und woher das kommt und wie ich das mache, ich habe keine Ahnung, aber ich kann es.
Gab es bei dir auch, oder als ihr an dem Film gearbeitet habt, auch jemals so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt wissen wir nicht genau, wie es weitergehen soll, oder wo ihr in der Sackgasse wart?
Überhaupt nicht. Nein. Überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, es war von Anfang an klar, wie der Bogen des Films sein wird und wo wir ungefähr drehen werden. Du hast dich auch nie aus dem Staub gemacht. Du warst immer ansprechbar. Also das.
Und wir wussten manchmal nicht, was kommt jetzt daher in Oberaudorf. Gibt es so Sprungschanzen für Jugendliche oder auch ganz Junge? Und ein ehemaliger deutscher Skisprungmeister hat dort Training gemacht, Sommertraining mit denen auf Mattenschanzen. Und wir sind dahin und wussten aber nicht, wer ist da, wie sind diese kleinen Wichteln, wie springen die da? Und auf einmal ist da ein Elfjähriger, der fliegt 70 Meter weit, und ich habe nur gestaunt. Und dachte, das ist einer, da ist ein ganz, der wird mal ganz, wenn der so weitermacht, wird der ganz groß. Ein Elfjähriger. Und man konnte es sehen, aber wen wir dort sehen würden und was da passieren würde, war vollkommen unklar. Wir sind in die Begebenheit hinein und jetzt schauen wir mal.
Also waren viele Szenen auch mehr so grob geskriptet, wir werden hier in dieser Gegend sein, aber es gibt keinen direkten Plan, worüber wir reden und so, denn der Film hat was sehr Natürliches, Entspanntes. Er wirkt entspannt. Er hat nicht dieses typisch Steife, wo man Talking Heads hat, die ja dann erzählen, und so war mein Leben.
Um Gottes Willen, nein. Also ja, das war, wenn ich es am ehesten vergleichen würde und was vielleicht manchmal in dem Film gelungen ist, dann sollte es eher so wie ein Gedicht sein, ja. Eine Ballade irgendwie, eine Ballade von Werner oder so, ja.
Die Ballade von Werner Herzog.
Genau, also vielleicht ist er das in manchen Momenten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber klar, das wäre auch langweilig. Das ist auch nicht meine Vorstellung von Filme machen, dass ja Dokumentarfilme geskriptet sind, sondern man ja hat eine Situation, die muss klar sein, die muss auch gut vorbereitet sein. Ich kann nicht einfach zum ersten Mal mit Werner nach Sachrang fahren und dann schauen wir mal, sondern ich muss schon wissen, es gibt noch dieses Haus, wo er aufgewachsen ist. Es gibt den Wasserfall, wo er immer war. Wie könnten wir da mit der Kamera gehen? Das muss irgendwie klar sein. Deswegen war ich auch vorher mit dem Kameramann schon mal da und habe mir das angeschaut. Aber was dann passiert, ich weiß ja nicht, wie Werner reagiert, was da für ein Wetter ist an dem Tag, keine Ahnung. Und das macht aber gerade den Reiz des Dokumentarfilms aus.
Der Film beschäftigt sich auch immer sehr mit diesem philosophischen Interesse, das ihr offenbar beide teilt, und dem erhabenen Element in der Natur, was ja auch in deinen Filmen, denke ich, eine große Rolle spielt, die Natur noch in deinen Büchern, wie sie wirkt. Wie habt ihr das entwickelt? Das ist ja auch was sehr Anspruchsvolles für die Zuschauerschaft.
Nein, das ist nicht anspruchsvoll, weil wir ja nicht wie Philosophen jetzt daherreden und in der Sprache von Hegel und Kant uns äußern, sondern ich glaube, am besten kommt das herüber, dass er zitiert. Er zitiert aus Filmen. Wir zeigen Ausschnitte, wo auf einmal was Ungewöhnliches passiert, was man sonst nie sieht. Ein langer Schwenk über 10.000 Windmühlen, ein Tal, da gibt's keine Häuser und es gibt keine Bäume und nichts, aber 10.000 Windmühlen. Und ich übertreibe nicht, es war wirklich das Tal der 10.000 Windmühlen. Und das, diesen Riesenschwenk zu zeigen, zeigt auf einmal etwas, was nur in Träumen vorkommen kann. Etwas, was völlig verstörend ist. Etwas, was wir nie gesehen haben, und auf einmal kommt es als zentrales Bild in einem Film vor. Punkt, keine weitere Erläuterung. Aber dass vielleicht was Philosophisches dabei ist, das wollen wir mal dahingestellt lassen. Aber als mit philosophischen Diskursen daherkommen, da wäre das Publikum nach 5 Minuten aus dem Kino vertrieben.
Der Film scheint auf jeden Fall irgendwie eine tiefere Ebene trotzdem zu berühren, gerade weil du auch oft Sachen sagst, die sehr tiefgründig klingen und einen zum Nachdenken anregen, ohne dass man unbedingt ein Problem damit hat, sie am Anfang sinngemäß zu verstehen.
Ich bin einfach verstehbar. Und das, was der Thomas macht, der hat sich einfach anvertraut, das wird jetzt lebenssatt. Und da gehen wir drauf hin.
Du machst ungeheuer viel. Du drehst, du schreibst, du stehst selber vor der Kamera. Ist das jetzt mal mit einer Doku über das eigene Leben, ist das dann manchmal auch ein bisschen viel? Oder hat man da überhaupt noch Zeit für sich oder möchtest du das gar nicht?
Nein, das muss er, damit muss er vor allem zu Rande kommen mit dieser Fülle der Dinge. Und er ist kein Pedant, er hat ja was auf dem Kasten. Der weiß, was das Zentrum ist und darauf geht er hin. Für mich selber, ich bin ja nicht völlig überarbeitet. Ich habe zwar in dem Jahr 2 Filme gemacht und 2 Bücher geschrieben in diesem einen Kalenderjahr. Und dann bei ihm mitgearbeitet, aber ich wusste, das gibt nicht Drehtage, wo man von 6 Uhr früh bis 10 Uhr nachts vor der Kamera stehen muss. Das ging ganz locker und wir sind nach Sachrang, haben da eine Stunde gedreht. Gut, schön, gehen wir doch noch zum Wasserfall, noch mal eine halbe Stunde.
Und dann ins Wirtshaus.
Ab ins Wirtshaus, ja.
Gab es noch irgendwelche besonderen Erlebnisse beim Dreh, die wir jetzt im Kino nicht sehen, wo ihr sagtet, das waren tolle Ereignisse, aber aus irgendwelchen Gründen haben die nicht gepasst oder sie einfach nicht in den Film geschafft?
Nicht, dass ich wüsste, oder?
Ja, alles, was wichtig ist, ist im Film. Alles, was lebendig ist, ist im Film.
Ja. Es gab keine Szene, die wir jetzt irgendwie rausgeschnitten haben. Ja. Also was mir ein bisschen leid tut, ist, ich habe ein Interview mit Eva Mattes geführt. Das ist der Schere zum Opfer gefallen, weil das einfach sich dann nicht rhythmisch auch ergeben hat.
Und wie fühlt es sich für dich an, wenn du so auf dieses ganze Leben zurückschaust? So eine es ist ja keine direkte Filmbiografie, sondern mehr ein Filmporträt, aber hat auch biografische Aspekte. Bringt das einen ins Grübeln oder was löst das aus?
Ja, ich vermeide Selbstbeschau. Ich mag nicht um meinen eigenen Nabel kreisen. Das Einzige, was mir auffiel, war, ich dachte mir, ja, Kruzifix, ich habe richtig viel gemacht. Und das schaut eigentlich richtig gut. Das schaut richtig gut aus.
Schaut nicht schlecht.
Ja, das schaut das richtig ist, gut
kommt
aus.
Einiges ja. zusammen. Ja, es ist eine hohe Produktivität.
Genau. Also, damit bin ich jetzt auch zufrieden und ich bin schon eigentlich in der Arbeit an einem anderen Film.
Möchtest du ein bisschen sagen, was das ist?
Ein Spielfilm und noch ein Spielfilm danach und dann noch ein Spielfilm. Wenn sie mir das Geld heute geben, drehe ich morgen.
Ich verstehe. Und du hast eine ganze Reihe, Thomas, von biografischen Dokumentationen gemacht und Porträts. Darf ich auch dich fragen, jetzt wo du Werner Herzog hattest, gibt es da noch Leute, die dich sehr interessieren würden? Oder wäre es jetzt Gift, darüber zu sprechen, wen man vielleicht noch gerne porträtieren würde?
Das ist auch tatsächlich eine falsche Wahrnehmung. Ich bin jetzt kein Biograf, sondern ich bin Schriftsteller primär von Romanen. Das ist meine eigentliche Tätigkeit und ich mache immer wieder Filme über Leute, das stimmt, aber das ist nicht das, was ich hauptsächlich mache. Und jetzt, ich habe jetzt keinen, den ich im Visier habe, den ich unbedingt porträtieren muss oder so. Ich bin jetzt auch sehr glücklich über den Film mit Werner.
Das klingt auch nach einem sehr schönen Schlusswort schon für unser Interview. Trotzdem würde ich gerne noch wissen, könnt ihr noch ein bisschen was daran erzählen und ausarbeiten? Wie war so die Dynamik zwischen euch? Es klingt ja jetzt so, als ob ihr richtig befreundet wärt oder als ob das alles sehr locker gegangen ist. Ihr habt aber unheimlich viele Orte auch besucht. War das dann manchmal, wie war das dann, zusammen zu reisen oder hinzukommen?
Wir sind nicht zusammen gereist oder so. Wir sind sehr freundschaftlich miteinander, sage ich, aber wir sind jetzt, ich würde uns jetzt nicht als Freunde oder so bezeichnen.
Weil wir zu weit auseinander leben und uns kaum sehen.
Aber es ist
Respekt füreinander. Ich habe sofort gesehen, der hat was drauf. Der wird das richtig machen. Der schreibt Bücher, die sind ganz ungewöhnlich. Einfach vertrau dich an mit dem, was du gemacht hast und was zu sagen und was zu zeigen ist. Und insofern ging das ganz leicht und es war schöne Arbeit und gut, dass sie hinter uns ist und gut, dass der Film jetzt auf der Leinwand ist.
Und da solltet ihr ihn auch unbedingt ansehen. Radical Dreamer, Werner Herzog, ein fantastischer Dokumentarfilm. Ich durfte hier sprechen mit Thomas von Steinecker und Werner Herzog und bedanke mich sehr schön bei euch beiden für das tolle Interview.
Gerne.
Danke auch, ja.
Und sage ciao.